unserem Gottesdienst heute am zweiten Advent. Und es freut mich, dass ich Ihnen Erwin Damson vorstellen darf, der uns heute durch den Gottesdienst führen wird. Erwin Damson ist seit vielen Jahren in Korntal draußen, bei Licht im Osten. 27 Jahre sind es mittlerweile, wenn ich es recht weiß. Und er wird heute den Gottesdienst mit uns halten. Erwin, bitte.
Ja, ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf und mit Ihnen diesen zweiten Advent begehen darf. Ich möchte Sie herzlich grüßen mit einem Wort aus Jesaja 60. Da heißt es: Steh auf, Jerusalem, und leuchte, denn das Licht ist gekommen, das deine Finsternis erhellt. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir wie die Sonne. Noch bedecken dunkle Wolken die Erde, alle Völker leben in finsterer Nacht, doch über dir leuchtet das Licht des Herrn auf und seine Herrlichkeit überstrahlt dich. Kommt es Ihnen bekannt vor? Sie dürfen es jetzt singen in diesem alten Luthertext. Mache dich auf und werde Licht. Und werde Licht, dein Licht kommt. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht zu sehr gegen die Ordnung der Hofacker Gemeinde verstoßen habe, aber der Winrich sagte mir, bei ihm könne man alles machen. Nun dürfen wir miteinander singen. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Lied Nummer 11, 1 bis 4. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, es ist Advent und wir warten auf dein Kommen. Viele von uns sehnsüchtig und hoffnungsvoll. Herr, und manche sind auch verdrießlich und ärgerlich und enttäuscht. Herr, und so warten wir auf dich, jeder Einzelne mit seinem persönlichen Hintergrund, dass du kommst und zu uns redest. Und Herr, wir bitten dich, mach uns bereit und schließe unsere Herzen auf. Herr, öffne unsere Augen, dass wir dich sehen, dich, das Kind in der Krippe, und den Glanz, der von dir ausgeht, dass wir deine Macht erkennen in dieser Welt und auch in unserem Leben. Herr, auch wenn manchmal vieles so machtlos erscheint und so vieles durcheinander geht. Herr, und nun wollen wir dich herzlich bitten, dass du in unsere Mitte kommst und uns segnest. Amen. Wir beten weiter füreinander und miteinander in der Stille. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Im Jugendgottesdienst würden wir jetzt klatschen. Ja, und jeder Künstler lebt irgendwo auch vom Beifall, nebst dem Lob Gottes. Jesaja 65, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorige nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur noch einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt wird, stirbt, und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer ist. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Amen.
Joy to the Lord.
So, und jetzt kommt wieder was für uns Ältere. Ist auch wichtig, aus Wie soll ich dich empfangen? Nummer 11 singen wir die Verse 5 bis 7 und 10. 5 bis 7 und 10. Ich lese Ihnen einen vertrauten Text im Advent. Jesaja 40. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme: Predige. Und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst darein. Das Gras verdorrt, die Blume welkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas: Siehe, das ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Und Herr, nun schließt du uns dein Wort selber auf. Amen. Was haben Sie aus diesem Text wohl herausgehört? Irgendwie rührt es einen an. Liegt es an dieser eigentümlichen, rührseligen Weihnachtszeit, die wir mit ihrer Hektik mitunter auch missen könnten und doch wieder so gerne haben? Wer wollte schon ohne Weihnachten sein? Stürmt so vieles in diesen Tagen auf uns ein, was so alles noch erledigt werden muss vor dem großen Fest. Und dann der Stress in den Pfarrhäusern, in den Kindergärten, bei den Chören. Vielen ist gar nicht so weihnachtlich zumute. Ich denke am wenigsten den Verkäuferinnen bei Horten. Und sie selbst wissen auch, was sie selber mitgebracht haben, an Nöten und Sorgen, wo sie es überblicken können. Sehen Sie, das alles, diese, möchte ich gar nicht vertiefen, aber diese geballte Hoffnungslosigkeit oder Frustration, die bricht vor Weihnachten verstärkt durch. Die einen singen von der fröhlichen und seligen Weihnachtszeit, und bei den anderen, da weint das Herz und keiner merkt's. Wissen Sie, die Umstände in Babylon waren damals ähnlich, auch nicht weihnachtlich stimmungsvoll. Es gab keine fröhlichen Lieder. Ihre Harfen haben sie an die Weiden gehängt, die machten nur noch Boing, lange nicht so schön wie bei euch. Und die saßen am großen Fluss und füllten ihn mit ihren Tränen. Und die Israeliten haben damals ziemlich rückwärtsgewandt gelebt. Sie dachten wehmütig an den Tempel in Jerusalem und schwärmten von den feierlichen und schönen Gottesdiensten. Und viele von ihnen hatten den Glauben ihrer Väter schon verlassen. Sie waren säkularisiert, wie man so schön sagt. Die Religion oder besser die Religionen ihres zwangsweisen Gastlandes hatten sie aufgesogen. Und da saßen sie nun. Und das Los eines Flüchtlings ist immer schwer. Man ist heimatlos. Heimat ist immer dort, wo man sich nicht erklären muss, eben wo man zu Hause ist. Auf den Dörfern in unserem Land, da wissen die Älteren noch sehr wohl, wer 45 oder 46 als Flüchtling ins Dorf kam. Das ist gar nicht bös gemeint. Aber da können Sie ein wenig nachempfinden, was es heißt, fremd und einsam zu sein. Das ist auch mein erster Punkt, einsam in der Fremde. Und vielleicht ist das Schlüsselwort Heimat das, was uns hier anrührt an diesem Text. Das weist uns in eine Zeit der Geborgenheit, weg von dem Krampf und Kampf unserer Tage. Mit Heimat, da verbindet sich heile Welt. Die Kindheit, das Geborgensein beim Vater oder bei der Mutter, die einem die Tränen abwischt, wenn es einem wehgetan hat. Und da taucht in unserem Text auch einmal auf einmal das Bild eines guten Hirten auf. Eines liebevollen Vaters, der mich in seinem Gewand birgt, damit ich nicht friere in dieser kalten Welt. Was ist das für ein herrliches Bild für unseren Gott? Wissen Sie, und weil wir doch alle irgendwo Fremdlinge sind, weg vom Paradies und weg von Eden, nicht in Jerusalem, sondern in Babylon. Deshalb meine ich, geht uns dieser Text etwas an und er redet auch zu unserem Herzen, weil er eine Saite zum Klingen bringt, die Richtung Heimat schwingt und zieht. Ich bin mir ganz sicher, dass viele der Israeliten noch gewusst haben, warum sie in der Fremde waren. Die Ursache des Elends war ihre Sünde gegen Gott. Und damals noch in der Heimat, da haben die Propheten immer wieder gewarnt vor dieser falschen Sicherheit. Und sie meinten immer, es könnte ihnen nichts Übles passieren. Gott würde schon für Jerusalem und den Tempel eintreten. Und sie haben den Ruf der Umkehr nie richtig wahrgenommen. dass Gott sein Volk auch einmal furchtbar strafen könnte, das wurde nicht einkalkuliert. Und nun saßen sie da an den Wassern von Babylon und weinten. Liebe Gemeinde, und hier treffen sich die Schnittmengen dieses uralten Textes mit unserer heutigen Situation und werden auf einmal hochaktuell. Ist das nicht auch der Zustand unserer heutigen Zeit? So viele unserer Mitmenschen gleichen jenen Israeliten heimatlos, in der Fremde, ohne dass die wesentlichen Fragen ihres Lebens beantwortet sind. Und wie viel Einsamkeit und Trauer findet man hinter den Wohnungstüren? Und diese festen Häuser unserer Stadt bergen manches Unglück. Und Hand aufs Herz, liebe Gemeinde, gleichen wir selber auch nicht oft solchen Menschen und kommen uns unverstanden und fremd vor und sehnen uns auch nach Heimat? Irgendeine Stelle, wo ich meine strapazierte Seele baumeln lassen kann, wo mich einer versteht, eben ein Hirte meiner Seele. Fremd, das zweite, der Ruf nach Hause. Nun kommt dieses gewaltige Trostwort des Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk. Die Zeit der Tränen, der Unfreiheit und des Heimwehs hat ein Ende. Und was da den Israeliten zugesagt wurde, das gilt auch uns. Ich, euer Gott, ich stelle mich zu euch. Ihr seid mein Volk. Ich habe, darf ich es ganz sagen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Israels Schuld hat sie in die Fremde gebracht. Gottes Huld und Gnade bringt sie wieder nach Hause. Und dies alles haben wir dem einen Gottessohn, unserem Herrn Jesus, zu verdanken, den wir in der Adventszeit mit unseren Liedern besingen, den wir anbeten. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Und der Himmel ist offen zur ewigen Freude. Und weil Menschen manchmal ihr Glück gar nicht begreifen können, muss es der Prophet freundlich sagen, redet mit Jerusalem freundlich, mitten ins Herz hinein, werbend, liebend. Ich denke manchmal, wenn das die Menschen unserer Tage nur besser begreifen würden, dass da einer ist, der ihr Herr und Gott sein will, und dass wir es ihnen sagen, liebend, werbend, da ist dein Gott, der auf dich wartet. Ich habe immer wieder gesagt, wir haben die aktuellste Botschaft aller Zeiten. Und sie ist die Antwort auf alle Fragen der Menschen und auf alle Fragen aller Zeiten. Sie werden jetzt innerlich sagen, das stimmt vielleicht nicht ganz. Alle meine Fragen werden durch das Wort Gottes nicht beantwortet. Das stimmt. Es wäre auch schrecklich, wenn wir alles schon wissen würden. Das würde ja kein Mensch aushalten. Aber eines gilt und eines wissen wir. Unser Glaube hat Zukunft, weil unser Glaube an Jesus gekoppelt ist und er uns Wohnungen gebaut hat im Himmel. In meines Vaters Hause, da sind viele Wohnungen. Die Juden in Babylon, die haben das auch nicht aufs Erste geglaubt. Sie haben den Propheten sicher zum Psychiater geschickt. Mose, du hast eine Heimwehpsychose. Lass dich mal untersuchen, ob du noch richtig tickst. Und dann war das auch noch gefährlich. Ich meine, man muss sich vorstellen, dieses Riesenreich war kompakt und fest, hat die damalige Welt regiert. Und dann soll ausgerechnet so eine kleine Randgruppe ihre Freiheit erlangen. Die billigen jüdischen Arbeitskräfte sollen entlassen werden. Und was uns in Jesus geschenkt wurde und den Grund unserer Freude ausmacht, ist auch von uns Menschen ja auch nicht ohne weiteres zu begreifen. Machen Sie einem heutigen Menschen einmal klar, dass er in einem inneren Gefängnis lebt und dass er in der Gefahr steht, auf Sektengurus und Weltuntergangspropheten
mehr zu hören als auf die befreiende Botschaft der Bibel? Schlüssen Sie einem Menschen heute einmal auf, dass er in Zwängen der Gesellschaft lebt, denen er sich gar nicht erwehren kann? Und wie bringe ich einem Menschen bei, dass er gar nicht so gut ist und dass zwischen dem Himmel und ihm ein himmelweiter Abstand besteht? Und bringen Sie ihm einmal bei, dass die Freiheit der Christen eine andere ist als die unserer Gesellschaft mit ihren wechselnden Meinungen. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, die Welt versucht uns immer wieder in ihren Griff zu bekommen und gefangen zu setzen. Und erst wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und so gerne würde ich Ihnen jetzt einen Herzschrittmacher einpflanzen. Und der müsste dann immer piepsen und immer freundlich reden und Sie daran erinnern, jedes Mal, wenn sich Resignation in Ihrem Leben breit macht, glaub's doch. Glaub's und nimm's im Glauben jedes Mal neu an. Die Botschaft des Advents, deine Knechtschaft ist zu Ende. Nicht Babylon ist gefragt, sondern Jerusalem, mache dich auf. Und die Gnade Gottes reicht für alle Menschen. Es ist genug da, für Sie und für mich genug. Eine Einschränkung gibt es allerdings. Denn so ganz einfach und billig ist die Gnade Gottes nicht zu haben. Sie kann man nicht so nebenbei kassieren wie die Weihnachtsprämie vom Betrieb. Sie ist nur über Jesus Christus zu haben und für den Preis, dass ich mir meine Sünden vergeben lasse. Sonst wäre es eine billige Gnade. Und Jesus, liebe Gemeinde, ist nicht der billige Jakob. Den finden Sie unten auf dem Weihnachtsmarkt, wenn es überhaupt noch was Billiges gibt. Seine Menschen sind von ihm teuer erkauft. Er gab sein Leben für uns und deshalb will er unser Leben. Hinter dieser Gnade, die uns verheißen ist, steht ein Tausch. Und der heißt Leben für Leben. Anders geht es nicht. Nun das dritte, der Weg nach Hause. Der Prophet beschreibt ein gewaltiges Bild. Und dabei fließen seine Gegenwart mit der Zukunft zusammen. Und irgendwo stehen wir da dazwischen drin am 5.12.1999 in Stuttgart. Und ich sage es jetzt mit modernen Worten, es wird eine Autobahn gebaut von Babylon nach Jerusalem. Es gibt Brücken über die Wadis, Tunnels durch die Hügel. Die Wüste wird auf einem bequemen Highway überquert. Und die Israeliten haben das tatsächlich so erlebt. Unter relativ anständigen Bedingungen und mit viel staatlicher Unterstützung zogen sie dann wieder heim. Natürlich hat es gestaubt mit den Kamelen, aber Sie verstehen, was ich meine. Denn diese Beschreibung ist ja nur die Hinführung zu einem noch viel größeren Geschehen, nämlich auf das Kommen Jesu. Dieser Jesus, der hat die Wüste, diesen unendlichen Todesraum des von Gott getrennten und in der Fremde lebenden Menschen mit seinem Sterben und Auferstehen überbrückt. Und wo wir heute nur noch Trümmer sehen und Unkraut, da wächst heute Gottes Königstraßen. Für die Juden in Babylon war auch nur Trümmer da. Sie sahen auch nicht weiter. Dann haben sie dort die riesigen Prozessionsstraßen der Babylonier gesehen, wo sie nach den Siegeszügen ihre Götter angebetet haben. Nur Sieger, nur Götter und dann das kleine Israel. Und diese großen Straßen und Prachtbauten mussten dann verschwinden vor dem Wunder Gottes der Heimkehr Israels. Und wo heute in unseren Häusern und in unseren Kirchen auch nur Unglaube und Hoffnungslosigkeit und Nihilismus sich breit macht, gerade da wächst Gottes Königstraße. Und ich möchte das Ihnen auch persönlich sagen, auch auf den Trümmern Ihres und meines Lebens. Da macht Gott seinen Weg in die Freiheit. Dieser Baubeginn dieser Straße war an Weihnachten des Jahres 0, wo es hieß, euch ist heute der Heiland geboren. Und seit Jesus in der Welt ist, wird daran gebaut, diese Straße, die zum ewigen Leben führt. Ich bin vorsichtig mit weltweiten Zahlen. Aber es sind viele, die durch die Mission gewonnen wurden, durch das verkündigte Wort. Und heute noch wirkt sein Geist in den Herzen der Menschen. Ich werde manchmal verzagt über unserem Land, ist ja nicht überall so voll wie bei Ihnen. Manchmal verlieren sich in den schönen Dorfkirchen unseres Landes 10, 20, 30 Besucher. Aber es sind viele, wenn man die Jahrhunderte rechnet, und es sind noch viele in unserem Land, die auf der Straße dieses Lebens gehen. Und deshalb lohnt es sich, dafür zu kämpfen und dafür einzustehen. Es sind viele, sagte ich, aber nicht alle. Manch einer läuft mühsam im Wüstensand nebenher. Preises Heimbucher hat einmal den Satz gesagt, den habe ich mir gemerkt. Der Weg der Gemeinde Jesu ist auch gezeichnet durch die Gräber der Gestrauchelten. Nicht alle sind es. Und leider sind auch damals viele Israeliten in der Fremde geblieben, nach dem Motto, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Dabei wäre es doch viel bequemer und einfacher, mit Jesus auf unserer Lebensstraße zu wandern. Wissen Sie, ohne ihn wird manches arg beschwerlich in diesen Schlaglöchern und Fallen oder wenn es Aquaplaning gibt oder irgendetwas. Die Straße ist halt noch nicht das Ziel, die Reise selbst noch nicht die Vollendung. Deshalb mit Jesus, er garantiert, dass wir ankommen, wenn wir nur ganz bei ihm bleiben. Und irgendeinmal geht der Bau zu Ende. Nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt. Und ich sagte das vorhin, dazwischen stehen wir. Wir wissen nicht, wie weit der Zeiger der Welt in Uhr vorangeschritten ist. Nur eines wissen wir, sein Wort erfüllt sich. Jesus kommt wieder. Und das wird dann ein gewaltiger Augenblick sein. In Vers 10 ist das uns beschrieben. Siehe, da ist euer Gott, der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. In Bruchteilen von Sekunden wird dieses Ereignis auf dem ganzen Erdball bekannt sein und jeder wird ihn erkennen. Und erst er wird dann Frieden schaffen, nachdem sich so viele sehnen. Den Frieden des Herzens und den Frieden in der Welt. Und erst dann wird es dann kein Ruanda, kein Kosovo mehr geben, keine Krebskliniken und auch die Sprechzimmer der Psychiater werden dann nicht mehr gebraucht. Bert Brecht hat einmal spöttisch gesagt, dass nach uns nichts Nennenswertes mehr komme. Also, nach dem Tod ist alles zu Ende. Unser Text und die Bibel sagt uns etwas anderes. Das wusste auch unser früherer Bundespräsident Heinemann. Sie kennen ja sein berühmtes Wort. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Und alle Reiche dieser Welt werden einmal vergehen. Das Reich der Babylonier ist nicht mehr. Es wurde von den Persern von der politischen Landkarte weggefegt. Innerhalb kürzester Zeit. Und dann die Römer, Alexander und was es alles gab. Die jüngste Zeit, vergessen wir jetzt einmal, die werden ja immer kürzer, diese Reiche. Alles vergeht. Aber Jesu Reich bleibt und kommt. Und darüber freuen wir uns. So, liebe Hofhager Gemeinde, das war jetzt meine Adventspredigt für Sie. Lassen wir die Bilder noch einmal vor uns abrollen. Die Israeliten und auch wir sind in der Fremde. Aber Jesus ruft uns durch sein Wort nach Hause. Und dieser Ruf gilt allen Menschen. Der Weg dazu ist uns in Jesus gezeigt. Er ist der Weg. Und ich möchte Sie einladen, mitzuwandern diesem Herrn und seinem Advent entgegen. Es lohnt sich. Amen. Lied Nummer 536, 1 bis 3. Auf, ihr Christen alle, euer König kommt heran. Lasst uns miteinander beten. Wir danken dir, lieber Herr, dass du unser guter Hirte bist, dass wir bei dir geborgen sind. Herr, und es ist gut, dass du uns tröstest in unseren kleinen und großen Sorgen. Und wir wollen dich herzlich bitten, dass du uns festhältst auf unserem Lebensweg. Lass uns nicht abirren vom rechten Weg. Lass uns in deiner Spur und auf deiner Straße bleiben, dass wir deinen Advent nicht verpassen. Und Herr, wir danken dir, dass wir nicht mehr Fremdlinge sind, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und Herr, darüber möchten wir uns freuen und über alle, die in der Völkerwelt zu dir gerufen wurden. Und wir bitten dich herzlich, tu noch viele dazu. Du kennst alle, die du hinausgesandt hast als deine Boten. Gib ihnen in dieser Zeit Mut und vermehrt deinen Geist, in einer zerstörten Welt deine neue Welt zu verkündigen. Und du kennst auch unser Volk, unsere Kirche, die Mitarbeiter, die darin ihren Dienst tun. Lass sie in diesen Tagen Wegweiser sein zu dir, zu dem Einzigen, der uns wirklich versteht und der uns lieb hat. Herr, und lass uns und alle Menschen immer wieder neu Heimat finden bei dir. Besonders bitten wir für die Kranken und für die Schwermütigen und Sterbenden. sei du ihnen nahe, Herr. Lass sie glauben, dass du ihr Licht bist. Amen. Vater unser im Himmel, heilig werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Tochter Zion, freue dich. Lied Nummer 13, 1 bis 3. Wenn ich auch anfangs sagte, manche würden wohl die Advents- und Weihnachtszeit gerne in den Februar verlegen, also ganz weg. Also wenn man so ein Lied singt, geht einem doch irgendwie auch das Herz auf und man freut sich, dass Weihnachten werden kann und dass Adventszeit ist. Ist einfach schön. Jetzt habe ich Ihnen noch abzukündigen. Am Dienstag haben wir als Gast unter uns Hans-Dieter Frauer, Redakteur von EPD. Er hat ein Buch geschrieben, Geschichten zur Geschichte Württembergs. Anekdoten mit überraschenden und amüsanten Informationen über das Reich Gottes in Württemberg. Daraus erzählt er einige originelle Fundstücke. Dienstag, 19 Uhr im Großen Saal. Nächstes Jahr findet auf dem Killesberg wieder eine Jugendkonferenz für Weltmission statt. Am 20. Februar 2000. Und da werden viele mitwirken aus den Missionen mit einigen tausend Besuchern, meist junge Leute. Wir wollen ja die Königsbotschaft weitergeben. Diese Straße ist noch nicht zu Ende. Und da liegen hinten Programme, auf die Sie gerne mitnehmen. Und es wäre schön, wenn Sie Ihr heutiges Adventsopfer für diese Jugendkonferenz für Weltmission einlegen. Ganz herzlichen Dank dafür. Dann bitte ich Sie aufzustehen. Beerdigt wurde Frau Johanna Frank, 84 Jahre, Wächterstraße 9. Wir haben als Gemeinde Frau Frank viel Liebes und viel Unterstützung zu danken und nehmen Anteil am Heimgang nach langem, schwerem Leiden. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, aber über dir geht der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lass leuchten sein Angesicht auf euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und gesegneten zweiten Advent.